Hallo und herzlich willkommen hier bei Breakball, eurem Tennis-Podcast. Mein Name ist Max.
Mein Name ist Alex.
Jo, und wer sind wir, was machen wir hier eigentlich?
Ja, namentlich haben wir uns ja gerade schon vorgestellt. Wir sind zwei Tennis-Fans, seit wir klein sind.
Ja, seit wir laufen können, mehr oder weniger.
Genau, wir sind mit dem Racket geboren.
Ja.
Und ja, wir haben einfach mal Bock, so ein bisschen über Tennis zu quatschen, weil wir den Eindruck haben auch, dass zumindest podcast-technisch Tennis noch
In den Kinderschuhen steckt.
Könnte besser sein.
Ja,
könnte besser sein. Und da fühlen wir uns also jetzt berufen.
Die Quality und das Entertainment ist da irgendwie noch nicht so gegeben.
Ja,
also die Qualität will ich jetzt den Fachleuten jetzt nicht absprechen, aber der Entertaining-Faktor ist noch nicht so da.
Genau, und wir sind auf jeden Fall der Meinung, dass Tennis einfach so ein großes Potenzial eigentlich hat und es schade ist, dass eigentlich nur Fußball in den Medien stattfindet. Ja. Und ja, wir sehen es ja, wenn wir die Bild, die Express, das sind ja wahrscheinlich so die größten Zeitschriften, alles, was vom Axel Springer Verlag kommt, sowieso, da ist Tennis nie so allzu vertreten.
Nee. Ne? Wenn man mal was drin hat, dann eher, weil gerade irgendwie ein deutscher Spieler oder eine deutsche Spielerin relativ früh ausgeschieden ist oder es mal weit gebracht hat in einem der Grand Slams. Was mich aber auch grundlegend so ein bisschen stört hier in Deutschland, ist, dass sowohl die Kommentatoren im Tennis als auch die Leute, die über Tennis berichten, einfach keine Emotionen mit da reinbringen.
Ja, das ist aber,
wenn wir vorm Fernseher sitzen, mich hält es teilweise nicht mehr auf dem Sitz. Ich stehe dann auf, ich laufe von rechts, ich laufe nach links und in so deutsche Kommentatoren immer, ja, und jetzt sehen sie einen Rückhand-Cross-Schlag, gut gekontert, ach ja, und jetzt eine Unforced-Error, also über den wird er sich ärgern.
Ja, das ist aber so ein bisschen so ein deutsches Problem, aber das gilt, glaube ich, auch für andere Sportarten. Es gibt viele Kritiker der Fußballkommentatoren auch, aber...
Klar, aber wenn ich mir zum Beispiel englische Kommentatoren angucke oder McEnroe zum Beispiel, macht ja auch gerne mal, ich glaube, für die BBC... So den Tennisjournalisten und den Tennisexperten. Es macht einfach viel mehr Spaß. Und Tennis ist ein Sport, der lebt von Emotionen, meine Meinung. Und ich glaube, da sind wir wahrscheinlich die richtigen Ansprechpartner, um das Emotionale mal so ein bisschen mit auf den Court zu bringen.
Das glaube ich auch. Also wir wollen mal so ein bisschen jetzt rekapitulieren, was ihr genau auf oder bei unserem Podcast erwarten könnt. Wir möchten so ein bisschen die aktuellen Geschehnisse verfolgen bzw. begleiten, was passiert. Wir kommentieren das so ein bisschen.
Und aufarbeiten.
Es ist natürlich so, dass wir uns gerade in einer Zeit befinden, wo das Tennisjahr so ein bisschen dem Ende zugeht und wir eigentlich schon mit den ungünstigsten Zeitpunkt gewählt haben für so einen Podcast.
Ja, die Finals sind gerade rum, aber wir lassen uns davon jetzt nicht stören. Kurzes Statement zu den Finals.
Wo genau, man mal starten wir sind. Gleich mal mit den Finals. Ja, waren überraschende Finals. Also ich glaube, es gab so in jeder Gruppe sehr, sehr viele Überraschungen.
Ja.
Würdest du mir zustimmen?
Definitiv.
Hat angefangen mit, was hatten wir zuerst?
Also Nadal-Zverev, mega geiles Spiel. Sascha oder Alex, er hat ja mehr oder weniger so zwei Namen, also heißt er eigentlich Alexander, Spitzname Sascha, hat unerwarteterweise, also zumindest für mich unerwartet, Nadal direkt im ersten Spiel glatt in zwei Sätzen weggehauen. Fand ich sehr überraschend. Die andere Gruppe, also wenn man sich das Resultat der Gruppe anguckt, hätten wir wahrscheinlich gesagt, es geht komplett andersrum aus.
Genau, also die Finals sind ja gestartet Anfang November, am 10., 11. November rum. Am ersten Tag hatten wir noch Thiem, der Federer besiegt hat.
Ja.
Das war so irgendwo, ich will es nicht sagen, eine Riesenüberraschung, weil man hätte schon sagen können, okay, Federer ist Favorit. Aber bei Federer ist halt so aktuell auch so in so einem Leistungs-, ja, ich würde sagen, so eine Konjunktur. Also mal, ja. Hopp, mal.
War ja bei den Finals genauso. Also gegen Thiem habe ich noch gedacht, okay.
Und, kann man mal verlieren.
Kann man ruhig auch mal verlieren. Djokovic ja auch gegen Thiem verloren, obwohl er eine Bombenpartie gespielt
genau, hat. Genau, er hat im ersten Spiel allerdings noch Berrettini relativ souverän besiegt, ja. Muss man sagen. Da dachte man noch, okay, alles in Reihe und Glied. Ja, wie gesagt, Federer dann gegen Thiem im ersten Tag verloren. War eine Überraschung, aber war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, hätte ich jetzt niemals erwartet.
Nein,
ne?
Keine Frage.
Absolut nicht.
Sehr überraschend fand ich dann, wie Roger gegen Djokovic brilliert hat.
Absolut.
Also geiles Spiel aus Schweizer Sicht. Für mich als Tennis-Fan fand ich das Spiel ein wenig enttäuschend. Also ich hätte mir einen etwas größeren Fight gewünscht. Fand Federer extrem stark, sehr wenig Unforced Errors. Djokovic ungewohnt schwach. Also ich fand, Djokovic hat auf jeden Fall unter seinem Potenzial gespielt. Und dann ging das Spiel relativ glatt aus. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, Roger Federer selten taktisch so gut aufgestellt gewesen gegen Nole wie in diesem Spiel. Also Djokovic ist ja mehr oder weniger so der Angstgegner von ihm.
Genau, hat glaube ich die letzten 4 Matches verloren. Ja, kurz um das chronologisch auch nochmal einzuordnen. Also Federer hatte dann Berrettini noch geschlagen, auch relativ souverän. Djokovic allerdings auch gegen Thiem vorher noch verloren.
Ja, so, dass es dann das war ein geiles Spiel.
Das war ein mega geiles Spiel. Thiem hat sich da auch stark zurückgekämpft, im Tiebreak hinten gewesen. Ja. Das würde ich schon als Überraschung sehen.
Also, auf jeden Fall. Also meiner Meinung nach war das Momentum komplett auf Seiten des Jokers. Und ungewohnt, dass er so ein Spiel noch aus der Hand gibt. Normalerweise ist er ja auch so ein mentalen Monster. Wenn man das Gefühl hat, jetzt hat er seinen Gegner einmal im Würgegriff, dann lässt er auch nicht mehr los.
Ja, ganz genau.
Von daher, das fand ich sehr überraschend. Klar, Dominic Thiem, mega geiler Spieler. Aber sich dagegen eine Größe wie Djokovic nochmal so reinzufighten, Chapeau.
Genau, es war dann ja auch sogar so, dass Thiem im dritten Satz noch 6-5 Break 4 war. Und da dachte ich mir schon, okay, es könnte jetzt wirklich zur Sensation kommen. Djokovic direkt das Rebreak geholt, ist dann noch 3-0 und 4-1 im Tiebreak vorne. Und das ist halt so eine typische Djokovic-Aufholjagd. Wenn er die dann einmal hat, so dieses Momentum, dann bringt er es eigentlich durch. Und dann zu sehen, dass Thiem das wirklich noch dreht, das war wirklich für mich wirklich einzigartig, muss man sagen, kennt man von Djokovic nicht, dass er dann so ein Spiel noch verliert. Hat uns aber natürlich dann zu dem Gigantenduell geführt, was du eben angesprochen hast, Djokovic-Federer. Du hast im Grunde alles zu dem Match gesagt, was man sagen kann. Federer war ein Spiel abgeliefert, Djokovic ein bisschen schlechter, als wir ihn kennen. Federer sehr, sehr wenig Unforced Errors gemacht.
Aha. Boah, ich fand es halt wirklich ein bisschen schade, weil ich habe dem Match so ein bisschen entgegengefiebert. Habe mich den ganzen Tag oder auch schon den Abend davor auf das Spiel gefreut und habe dann halt leider nicht das Spiel gesehen, was die beiden sonst so liefern. Wenn man gerade Wimbledon-Finale sich zum Beispiel nochmal vor Augen führt, ein Auf und ein Ab, ein Fight bis aufs Blut, natürlich alles jetzt im fairen Sportsman-Sinne. Und der Fight, den habe ich halt da so ein bisschen vermisst.
Ja, absolut. Kurz eingeschoben auch von uns mal, falls ihr demnächst irgendwelche Tendenzen zum einen oder zum anderen Spieler sieht. Also der Max ist ein riesen Djokovic-Fan. Ich würde mich theoretisch eher der Federer-Riege anschließen, bekriegen uns da aber auch nicht. Also wir finden, glaube ich, auch den jeweils anderen Spieler sehr, sehr gut. Aber falls wir hier und da mal die Fanbrille aufsetzen, müsst ihr uns das auf jeden Fall verzeihen.
Ja, definitiv. Also man muss ja sagen, wir sind eigentlich Fans von fast jedem Spieler, der da oben mitspielt. Ich finde alle sympathisch, tun alle eine Menge für den Sport, sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz. Ja. Ich freue mich genauso für einen Rafa Nadal wie für einen Roger Federer, aber ich mag einfach den Humor und auch die Spielweise des guten Noles.
Ja, absolut. Stimme ich in dem Punkt auf jeden Fall zu. Steigen wir mal ein mit dem Spanier Nadal. Traurig, aber irgendwo ein bisschen traurig, oder?
2 Siege und trotzdem in Round Robin raus.
Genau.
Gab's auch schon lange nicht mehr, oder?
Da müsste ich jetzt die anderen mal Revue passieren lassen, aber was ich natürlich auch interessant fand, um mal vorweg zu sehen, die meisten werden wissen, dass Tsitsipas gewonnen hat. Der Einzige, der Tsitsipas besiegt hat, tatsächlich.
Ja.
Also sonst hätte sich Tsitsipas tatsächlich als ungeschlagener Sieger durchsetzen können, hätte nochmal deutlich mehr Punkte und deutlich mehr Preisgeld bekommen. Aber tatsächlich, dritter Satz, 7-5 Nadal, hat diesen Traum zunichte gemacht. Ich denke, das wird seine Freude nicht schmälern, weil das Turnier zu gewinnen ist natürlich mega für ihn, vor allem, weil er letztes Jahr auch den Next Generation Pokal abgeholt hat. Mega, mega gut. Nadal hat sich da natürlich auch nicht lumpen lassen. Also das war ein Pflichtsieg. Er musste natürlich dann noch hoffen, dass Zverev gegen Medvedev verliert. Ja. Ist leider nicht geschehen.
Nee, stimmt. Wobei ich hoffe, ich schieße mir jetzt nicht ins eigene Knie, was meine Expertise angeht. Hätte man mich vor dem Start der Finals gefragt, hätte ich gesagt, die Gruppe geht genau andersrum aus. Also ich hätte gesagt, Nadal und Medvedev schaffen es ins Viertelfinale und ich bin quasi komplett überrumpelt worden. Also aus deutscher Sicht natürlich mega geil, dass Sascha als Titelverteidiger es dann auch weitergeschafft hat mit einem Riesensieg gegen Nadal und mit einem sehr souveränen Sieg gegen Medvedev. Aber ich hätte mich vor dem Turnier festlegen müssen, hätte ich gesagt, Nadal und Medvedev.
Was lernen wir über diese Prognose auf den Maximilian? Besser nicht hören. Nein, Quatsch. Klar, also wenn man jetzt auch von der Favoritenverteilung ausgeht, wäre es wahrscheinlich so am wahrscheinlichsten gewesen.
Ich hätte aber auch gesagt, dass Djokovic und Federer in der anderen Gruppe weiterkommen.
Ja, also, ja, klar.
Von daher, die Finals waren für mich schön mit anzugucken. Ich freue mich auch jedes Mal, wenn junge Spieler, junge hungrige Spieler es schaffen, sich oben festzubeißen. Aber ich fand es durchaus überraschend.
Wir müssen auf jeden Fall, bevor wir jetzt auch die Gruppenphase verlassen, kurz noch über das Spiel zwischen Nadal und Medvedev reden.
Boah, das
wir wissen es alle, der dritte Satz. Also beide konnten sich einen Satz sichern. Medvedev im Tiebreak und dann Nadal 6-3 war es, meine ich. Ja.
Nadal 5-1 hinten, Matchball gegen sich.
Ich hier hatte meinen Stream schon ab, meinen Live-Ticker schon abgeschaltet, ja. Spiel schon abgehakt.
Ich glaube, ich habe dir dann irgendwie beim Stand von 5-5 irgendwie geschrieben, so nach dem Motto, boah, Dicker, was hat der Rafa da für eine Aufholjagd hingelegt?
Ja,
da hast genau. Du den Live-Ticker schon eine halbe Stunde wieder aus.
Und dann war er auch nach 3 Sekunden wieder an, also Wahnsinn, wirklich. Dass Nadal das noch gedreht hat, glaube ich, hätte keiner mit gerechnet.
Nee. Ja, also.
Aber wenn nicht er... Wer dann?
Ja, also Nadal mental wahrscheinlich der stärkste Spieler aller Zeiten. Selten, dass ich den mal erlebt habe, wo man das Gefühl hat, jetzt denkt er nach oder jetzt hat er selbst Zweifel. Und wie gesagt, du hast den Fehler begangen, aber man sollte Nadal nie abschreiben.
So sieht's aus. Umso trauriger ist es natürlich dann auch, dass er dann, wie gesagt, leider nicht ins Halbfinale eingezogen ist.
Nicht für diesen Ehrgeiz belohnt worden ist. Ne?
Genau. Ja. Apropos Tsitsipas. Apropos Halbfinale wollte ich sagen. Tsitsipas Federer. Federer, sein Pulver verschossen gegen Djokovic und dann...
Also hätte Roger die Leistung nochmal abrufen können, die er gegen Djokovic auf den Platz gebracht hat, glaube ich, hätte man ihn nicht aufhalten können. So ging es genau andersrum aus.
Genau, Tsitsipas in 2 Sätzen relativ souverän durchgekommen. Ja, zu dem Spiel kann man gar nicht so viel sagen. Federer viele Fehler gemacht.
Ich habe über 20 Unforced Errors. Oder
genau, im Vergleich zum vorigen Spiel und unter 10 waren es, glaube ich, 6-7 Stück.
Gegen Djokovic war das ist einfach eine Ballmaschine.
Das ist eben diese Konstanz, die dem so ein bisschen abhanden gekommen ist. Vielleicht gegen Djokovic auch noch so ein bisschen das Wimbledon-Finale verarbeitet. Da wollte er seine Rache.
Hat er bekommen.
Was ich halt sehr interessant fand, war auch... dass man halt absolut gesehen hat, dass er wirklich diesen letzten Ball, diesen Matchball erst gewinnen musste, bevor es rausgebrochen ist aus ihm. Weil er kennt es halt auch, Matchbälle gegen Djokovic nicht zu verwandeln und dann, ne?
Nicht nur einmal.
Ne? Eben, nicht nur einmal. Und das, obwohl er halt dann auch relativ weit vorne war in dem Spiel. Aber er hat dann ja sogar mit einem Break das Match auch zugemacht. Ja, hat mich auf jeden Fall sehr für ihn gefreut.
Ja, mit eigenem Aufschlag kriegt das scheinbar nicht so hin.
So sieht's aus. das andere Halbfinale, Team gegen Zverev.
Was soll ich dazu sagen? Ich fand, Zverev im ersten Satz war der Bessere. Hat sehr stark serviert, super in die Ballwechsel reingekommen, bei Aufschlag-Team immer da gewesen, hat sich einige Breakbälle erkämpft, konnte die leider nicht nutzen. Wobei, fairerweise, Team bei Breakball gegen sich, der ist irgendwie zum Außerirdischen mutiert, also... Sobald der einen Breakball gegen sich hatte, hat der Schläger ausgepackt. Da konnte man dem guten Sascha da eigentlich auch keinen Vorwurf machen. Ja, und dann gibt er beim Stand von 6-5, glaube ich, aus dem Nichts seinen Aufschlag ab. Also komplett unerwartet. Und ja, dann ist er leider mit einem einzelnen Satzrückstand gestartet und war dann im zweiten Satz auch nicht mehr so präsent wie im ersten. Und dann ging das Ding relativ schnell dann zu Händen Dominic Thiems.
Aus deutscher Sicht natürlich traurig. Ich persönlich, ich mag Thiem.
Ja,
ist als Österreich für mich auch Halbdeutscher. Und deswegen, verdient ins Finale gekommen. Tsitsipas Thiem, Finale. War ein Match, das hätte jeder gewinnen können. Also
Thiem ist auch einfach... Ein Typ Mensch, den muss man mögen.
Ja,
also,
wirklich, everybody's darling.
Ja, wie gesagt, ich habe den noch nie fluchen sehen oder irgendwie, dass er mal außer sich war, in den Interviews immer höflich, direkt. Teilweise finde ich sogar schon ein bisschen zu lieb.
Ja.
So, und ja, wie gesagt, den kann man einfach nur lieben.
Wusstest du, dass er mit dem Mladenovic zusammen ist? WTA-Spielerin?
Ja.
Wusstest du?
Ja. Hatten wir, glaube ich, während der US Open mal drüber diskutiert gehabt.
Ja, kann sein. Ja, ich hatte es irgendwie jetzt im Kopf, weil der meinte, dass er nach den ATP-Finals mit ihr in Urlaub fährt. Ja. So, ganz kurzer Side-Fact für alle, die es interessiert. Ja, wie gesagt, Finale im letzten Satz im Tiebreak. Das ist halt so ein Ding, da kommt es dann halt aufs Quäntchen an. Der Grieche ja, hat es auf seiner Seite.
Das war ein Coin-Flip.
Ja.
Beide hätten es auch verdient gehabt. Also
das wussten auch beide, ja, klar.
Bombastisches Spiel. Aber es kann nur einen geben.
Es kann nur einen geben. Und
diesmal war es Stefanos.
Stefanos Tsitsipas.
Ja, ich freue mich aber für ihn.
Ja, also, er hat auch ein grandioses Jahr gespielt. Und das ist halt erstmal so ein richtig wichtiger Titel auch für den. Man muss natürlich sagen, Team Schade hat zweimal French Open Finale gespielt. Konnte es nicht durchbringen. Hat dafür allerdings auch ein paar Turniere dieses Jahr gewonnen. Peking, Wien.
Ja. Wobei ich muss sagen, ich finde Team mental schon sehr, sehr weit. Und ich glaube, dass Tsitsipas mehr aus diesem Sieg schöpfen wird, als Team es tun würde. Ich glaube, dass es die Qualität im Spiel von Dominic Thiem jetzt für die nächste Saison nicht wirklich verändern wird. Hätte er gewonnen. Bei Tsitsipas glaube ich, dass es ihn beflügeln wird.
Ja, grundsätzlich ist es ein nachvollziehbarer Gedanke. Andererseits als Negativbeispiel Zverev letztes Jahr.
Ja, stimmt.
Über
die Saison will er wahrscheinlich selber nicht allzu viel reden. Ne?
Ja, deswegen verbleiben wir so. Also wir freuen uns für beide. War ein super, super Turnier. Hat Spaß gemacht zuzuschauen. Und ich denke, dann können wir die ATP-Finals auch langsam abhaken.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch auf die kommende Saison.
Ganz kurz noch Next Generation Finals.
Ja, Deminor hat verloren gegen Sinner, wenn ich es jetzt so richtig im Kopf habe.
Korrekt. Und
ich hätte wahrscheinlich gedacht, dass Deminor es packen wird.
Absolut super Zukunftsaussichten auch für den. Also,
also beide. Ganz stark. Ich glaube, wir werden.
Sinner kam so ein bisschen aus dem Nichts, hatte ich den Eindruck. Ja,
der hat so das letzte Quartal, beziehungsweise auch die
da hatte man das erste Mal so ein bisschen auf dem Schirm. Der ist auch sehr jung, der ist 18, 19 Jahre.
Ja, ich glaube, Italiener ist er, aber der
genau. Sieht der spricht Deutsch, also ist Südtiroler, deswegen spricht er.
Hat jetzt auch nicht irgendwie das klassische italienische Aussehen.
Nee, der ist wie Seppi.
Ja.
Genau.
Hatte. Ich glaube, wir hatten sogar mal ein Spiel von ihm zusammen gesehen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, gegen
ihn. Ja, ich bin auch nicht mehr ganz sicher.
War das gegen Bagnes?
Nee, es war was anderes. Aber ich glaube, das war sogar irgendwie ein 500er oder 1000er Turnier. Ja. Aber da ist der uns halt das erste Mal aufgefallen und da haben wir gesagt, das spielt nicht schlecht.
Sehr solide. Ja,
absolut. Gucken wir auch, was von dem noch kommt. Bin ich sehr gespannt. Auf
wen ich mich auch noch freuen werde, ist der gute Al-Yassim.
Ja, der alte Kanadier. Hat auch schon sehr, sehr starke Spiele gemacht. Bei ihm fehlt auch, glaube ich, so ein bisschen die Konstanz.
Wobei, wir bei Sinner schon sagen, er sieht nicht aus wie ein klassischer Italiener, dann müssen wir auch sagen, dass Al-Yassim nicht aussieht wie der klassische Kanadier.
Ja, die Frage ist, wie sieht ein Kanadier aus? Also ist der gute Raonic ein klassischer Kanadier?
Ich glaube nicht schwarz. Keine Rassismusvorwürfe hier, bitte.
Nee, alles cool. Also wir sind auch absolute Al-Yassim-Fans. Und
ich finde, der bringt eine Menge Spielwitz mit.
Ja.
Also auf den freue ich mich. Vor allem ein Spieler, der auf allen Belegen schon sehr weit ist. Ja, wo, weißt du, oft hat man es ja, dass man gerade junge Spieler, okay, mega Sandplatzspieler oder ein mega Hartplatzspieler, aber jemand, der so jung ist und schon auf allen Belegen relativ erfolgreich und konstant spielt, also ich glaube, den müssen wir ganz weit oben auf unserem Zettel haben für die nächsten Jahre.
Ich bin sehr gespannt, wo du es jetzt auch gerade ansprichst, die nächsten Jahre. Also du kannst ja auch mal so ein bisschen erzählen, so was wir jetzt hier noch so vorhaben auf dem Podcast.
Ja, ich denke, wir haben ja eben schon mal gesagt, November, Dezember sind jetzt nicht die idealen Monate, um einen Tennis-Podcast zu starten, weil wir nicht allzu viele aktuelle Geschehnisse haben. Jetzt läuft noch der Davis Cup dieses Jahr und ein paar Challenger-Turniere. Ich denke, wir werden mal so ein
generell. Federer geht mit Zverev auf große Exhibition-Tour Südamerika. Wollte ich mal kurz einbringen.
Ja, vielleicht werden wir da mal was von noch bringen als Live-Podcast.
Ja, es ist auf jeden Fall interessant. Die spielen halt dann relativ oft gegeneinander. Ich weiß aber gar nicht, ob man die Spiele auch irgendwo verfolgen kann. Es soll wohl auch irgendwie daran liegen, dass Zverev jetzt unter dem Management von Federer spielt. Und ja, das ist auch nur eine kleine
Randnotiz. Bisschen Marketing,
genau.
Wir werden auf jeden Fall mal so das Jahr 2019 Revue passieren lassen.
Ja, das habe ich auch Bock drauf. Also es sind echt viele coole Sachen passiert, viele unerwartete Sachen. Und machen wir.
Ja. Und dann mal ins Jahr 2020 schauen, was so deine Meinung, was so meine Meinung zu dem Thema ist. Ich glaube, dass da könnten unsere Meinungen vielleicht sogar hier und da auseinandergehen.
Ja, absolut.
Dann hört ihr uns mal diskutieren.
Da sind wir ganz sauer auf den anderen. Ja, ja. Nee, also wir fänden es auf jeden Fall cool, wenn ihr dranbleibt. Wir hätten auch mega Bock, mit euch so ein bisschen in Interaktion zu treten. Das heißt, wenn ihr Kommentare, Anregungen, Fragen, Verbesserungsvorschläge, außer dem Sound, das wissen wir selber, da ist noch Luft nach oben, werden wir auf jeden Fall auch im Laufe des Podcasts dran arbeiten. Ja.
Ich würde auch vorschlagen, wir packen einfach mal unsere E-Mail-Adresse mit in die Shownotes.
Ja, und dann machen wir eine neue aber, oder?
Ja, irgendwie eine GMX oder sowas, ne?
Eine gute GMX, eine günstige. Ja, könnt ihr uns auf jeden Fall schreiben, wenn ihr Bock habt. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr dranbleibt. Und in dem Sinne würde ich mich dann schon fast verabschieden und Max die letzten Worte überlassen.
Ja, ich freue mich extrem auf die nächsten Episoden. Ich glaube, wenn wir anfangen, über das Thema Tennis zu philosophieren, dann kommen wir eh in so eine Art Trance rein und freue mich einfach mega drauf. Ich glaube, das werden schöne, spannende Podcasts. Und in dem Sinne hoffe ich einfach, dass wir in Deutschland mal wieder so ein bisschen das Tennisfieber entfachen können.
Schönes Schlusswort und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Ciao. Das war Breakball.